Rassistische Gewalt und rechter Terror in Deutschland. Wie geht's weiter nach dem NSU-Verfahren? Das ist das Thema einer Veranstaltung, die noch heute Abend ab 19 Uhr im Studio der AIDS-Hilfe hier in München in der Lindwurmstraße 71 stattfinden wird. Eine der Diskutanten ist Martina Renner. Sie ist Sprecherin für antifaschistische Politik der Fraktion Die Linke im Bundestag und sie ist kurz vor der Veranstaltung noch zu uns ins Studio gekommen. Schönen guten Abend erstmal, Frau Renner.
Schönen guten Abend auch von mir.
Schön, dass es geklappt hat. Ja, wie lässt sich denn aus heutiger Sicht, sage ich mal, der NSU-Prozess bewerten? Kann man da überhaupt schon so etwas wie eine abschließende Bewertung abgeben?
Naja, die abschließende Bewertung ist natürlich dem Gericht vorbehalten, nämlich in dem Schuldspruch, mit dem nach meiner Meinung nach die 5 Angeklagten auf jeden Fall verurteilt werden müssen. Bei Beate Zschäpe sicherlich auch eine hohe Haftstrafe zu erwarten ist. Aber darüber hinaus haben ja die Nebenklagevertreter und Vertreterinnen, also die Anwälte und Anwältinnen, die die Angehörigen der Ermordeten vertreten, aber auch die Personen, die zum Beispiel durch die Sprengstoffanschläge schwer verletzt wurden, in den letzten Wochen und auch heute mit ihren Plädoyers nochmal deutlich gemacht, dass dieser Prozess eben ja bestimmte Lücken hinterlassen hat. Lücken, die aber ganz zentral sind, insbesondere auch für das Aufklärungsinteresse der Angehörigen, nämlich die Frage, wie groß war das Netzwerk des NSU wirklich? Ist es damit ja erledigt, wenn die 5 jetzt verurteilt werden? Oder gibt es weitere Unterstützer und Tatbeteiligte, die auf jeden Fall noch ihren Prozess bekommen müssen oder eben auch noch ermittelt werden müssen durch die Behörden? Und da war heute eben auch viel Kritik an der Generalbundesanwaltschaft zu hören, auch am Bundeskriminalamt, dass man gesagt hat, genau diese Frage, wie sah es aus mit dem Ausspionieren der Tatorte? Wer hat eigentlich die Opfer ausgesucht? Wer war alles involviert bei Waffenbeschaffung, falschen Pässebeschaffung, dann auch Anmieten von Fahrzeugen, die benutzt wurden, um an die Attentatsorte zu kommen und ähnliches. Und diese Personen, die sind nicht ausermittelt. Und das ist natürlich eine latente Gefahr, weil wir davon ausgehen müssen, dass die zugrunde liegende Ideologie und die Struktur vorhanden ist und möglicherweise aus diesen Zusammenhängen heraus weitere Taten geplant werden.
Sind das jetzt Lücken, sage ich mal, die durch die Prozessführung entstanden sind, Ihrer Meinung nach? Oder sind das eher Lücken, die aufgrund mangelnder Aussagefreudigkeit gerade von den Sicherheitsbehörden entstanden sind?
Also sicher beides. Es gab entsprechende Beweisanträge der Nebenklage, zum Beispiel bestimmte Personen der Neonazi-Szene als Zeugen zu vernehmen, aber auch bestimmte Behördenmitarbeiter, die zum Beispiel V-Leute geführt haben, die sehr nah am NSU waren, wie zum Beispiel eine V-Person aus Sachsen, Ralf Marschner, bei dem Uwe Mundlos gearbeitet haben soll in seinem Bauunternehmen. Und andere, zum Beispiel eine Quelle des Bundesamts für Verfassungsschutz aus Thüringen, der ausgesagt hat, er wäre gefragt worden, ob er Unterstützungsleistungen nach dem Untertauchen für die 3 organisieren könnte und ähnliches. Und die sind eben nicht in dem Maße herangezogen worden, vernommen worden. Da gab es keinen Nachdruck. Zum einen seitens der ermittelnden Behörden, dann seitens der Generalbundesanwaltschaft, insbesondere dort, wo Quellen zur Diskussion standen, dass sie zeugenschaftlich vernommen werden sollten, ist gemauert worden. Da wird immer noch Quellenschutz im Grunde vor Opferschutz gestellt. Mhm. Und das Gericht hat an einigen Stellen tatsächlich mal Anträgen der Nebenklage nachgegeben, aber an anderen Stellen eben nicht. Das Gesamtbild ist eher lückenhaft. Und wenn ich jetzt eins sagen darf, was für uns wirklich sehr wichtig ist, auch nach der Arbeit in vielen Untersuchungsausschüssen und mit Blick auf das baldige Ende des Prozesses hier vor dem Oberlandesgericht, es gibt ein weiteres Verfahren gegen 9 namentlich bekannte Beschuldigte, denen alle zur Last gelegt wird und das auch nachweislich, dass sie Teil des Unterstützernetzwerkes des NSU waren. Und wenn jetzt nach dem Ende dieses Prozesses gegen diese 9 nicht Anklage erhoben wird und ein neues Verfahren eröffnet wird, sondern ein Schlussstrich gezogen, dann ist es ein Signal in die militante neonazistische Szene, dass eben das Verfolgungsinteresse des Staates doch nicht so groß ist und man nicht Gefahr läuft, für solche Handlungen tatsächlich belangt zu werden. Also wenn es hier zu einer Einstellung kommt, ist das, glaube ich, die zentrale Auseinandersetzung.
Besteht denn realistischerweise wirklich die Gefahr, dass dieses zweite Verfahren gar nicht erst zum Laufen kommt?
Also ich will das jetzt heute noch nicht mit Sicherheit sagen, aber es sind nach meiner Kenntnis in den letzten Jahren versäumt worden, relevante, auch die Verjährung unterbrechende Ermittlungsschritte in diesem Bereich von seitens der Behörden tatsächlich fortgenommen zu werden. Und das könnte bedeuten, dass irgendwann auch die Verjährung eintritt. Und das andere könnte sein, dass man sagt, angesichts der langen Zeitdauer ist es den Beschuldigten nicht mehr zuzumuten, jetzt noch in einem Gerichtsverfahren tatsächlich belangt zu werden. Und es gibt Signale aus der Bundesanwaltschaft, dass sie wohl auf eine Einstellung des sogenannten Neuner-Verfahrens orientieren. Und das würde insbesondere bei den Angehörigen und den Opfern nicht verstanden werden, ja, dass die ungeschoren davonkommen. Ich glaube, das muss man jetzt immer wieder deutlich machen, die Erwartungshaltung an die Generalbundesanwaltschaft. Wir möchten, dass alle bekannten NSU-Unterstützer und Unterstützerinnen tatsächlich ein Gerichtsverfahren bekommen.
Sie waren ja vor Ihrer Zeit als Bundestagsabgeordnete auch im Thüringer Landtag, haben sich dort auch intensiv mit dem NSU auseinandergesetzt. Deswegen an dieser Stelle die Frage aus Ihrer Sicht, ist sowas wie dieser NSU eigentlich ein ostdeutsches Phänomen?
Also wenn wir uns die Geschichte des Rechtsterrors anschauen und auch insbesondere das, was wir derzeit an gewalttätigen Aktionen seitens der neonazistischen Szene, aber auch von dem, was ich rassistische Gelegenheitstäter nenne, anschaue, ist es kein Ostphänomen. Schauen Sie OEZ-Attentat in München, schauen Sie der Reichsbürger in Franken, der den Polizisten erschossen hat, schauen Sie auf die Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte. Das ist ein Phänomen, was wir in allen Bundesländern haben, Ost wie West. Wir haben prominente Verfahren im Bereich des Rechtsterrors tatsächlich auch in den ostdeutschen Ländern. Freital Sachsen sei erwähnt oder wir erinnern uns alle noch an die brennende Turnhalle in Nauen. Aber nichtsdestotrotz haben wir solche erschreckenden Ereignisse eben auch im Westen. Es hängt tatsächlich immer auch viel davon ab, wie konsequent die Behörden tatsächlich auch gegen solche Entwicklungen vorgehen. Und ich finde gerade in Bayern, wenn man jetzt auch gerade das Thema Waffenfunde, Sprengstofffunde sich ansieht, Sie sehen das ja mittlerweile alle paar Tage irgendeine Meldung, hier ist jemand mit einer Rohrbombe erwischt worden im Auto, hier ist ein Waffendepot bei jemand zu Hause ausgehoben worden, gehört viel Aufmerksamkeit gesellschaftlich und von den Behörden dazu zu sagen, das sind keine Waffennarren, das sind keine Spinner, das sind auch keine Militarier-Liebhaber, sondern wenn sich Rassisten und Rechte Waffen beschaffen, dann um damit auch Taten zu begehen. Ja? Das ist ein großes Thema derzeit und ich finde vor allem in Bayern eines, was auch ganz aktuell gelöst werden muss.
Jetzt hat sich gerade ja auch der bayerische Innenminister immer sehr schwer getan, solche Taten wie den Reichsbürger von Georgensmünd oder das Attentat am Olympia-Einkaufszentrum der rechten Szene zuzuschreiben. Genau. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch fragen, wie breit ist dieser braune Boden in dieser Republik verankert und möglicherweise auch sogar bis in die Sicherheitsbehörden hinein, die ja auch nur ein Abbild dieser Gesellschaft sind.
Also Sie wissen, es gibt aktuell eine Auseinandersetzung, eben das Attentat auf Olympia-Einkaufszentrum als politisch motiviert rechtsrassistisch einzuordnen. Herr Herrmann ist der Letzte, der sich dagegen sperrt, muss man sagen. Selbst das BKA sieht die Kriterien erfüllt, die eigentlich angelegt werden müssten, um dieses Attentat eindeutig eben auch als politisch rechts zu klassifizieren. Aber Sie haben da schon ein großes Problem angesprochen. Wir hatten zuletzt ja doch relativ prominente, muss man das nennen, Razzien in Mecklenburg-Vorpommern oder eben auch in Hessen. Stichwort Soldat Franco A., Mecklenburg-Vorpommern, die sogenannten Prepper. Da hat man also Gruppen ausgehoben, die schon Waffen angefangen hatten zu horten, sogenannte Todeslisten angelegt haben über politische Gegner, Gegnerinnen, konspirativ vorgegangen sind und möglicherweise eben vorhatten, in so einem Wahn, man würde in so einem Art rechten Bürgerkrieg jetzt stehen, man müsste handeln, eben auch aktiv zu werden. Und wer war dabei? Da waren, wie gesagt, Soldaten dabei, Reservisten, Kommunalpolitiker, Rechtsanwälte und eben auch Polizisten. In Mecklenburg-Vorpommern waren mehrere Polizeibeamte in dieser Rechtsterrorgruppierung, würde ich sie nennen, einer sogar seine dienstlichen Möglichkeiten, nämlich seinen Zugang zu Meldedaten, dafür ausgenutzt, private Informationen über potenzielle Anschlagsopfer zu sammeln. Das ist eine große Gefahr und da muss man jetzt mal hingucken, sind das Einzelfälle oder organisiert sich eben auch in solchen Strukturen wie Bundeswehr, Reservistenverband, Polizei, so etwas wie rechte Netzwerke.
Die Bundestagsabgeordnetin Martina Renner ist Sprecherin für antifaschistische Politik der Fraktion Die Linke im Bundestag, war heute bei uns im Studio und wird um 19 Uhr dann nochmal zu hören sein, wenn Sie mögen, im Studio der AIDS-Hilfe München in der Lindwurmstraße 71. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Kommen, Frau Renner.
Und ich danke fürs Interview.